Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste.
Das vorletzte Saisonwochenende liegt hinter uns und ja, in kaum einer Woche passt der Name unseres kleinen, aber feinen Podcasts zu dem, was wir auf der Schanze zu sehen bekommen haben. Es war eine wahrhafte Flugshow am vergangenen Wochenende in Vikersund. Natürlich hat auch wieder das Wetter seinen Teil dazu beigetragen. Und über all das wollen wir in dieser neuen Ausgabe sprechen. Und wir, das bin einmal ich, Luis Holuch, und heute mit dabei der geschätzte Kollege Daniel Kultau. Hallo Daniel.
Hallo Luis, grüß dich.
Und auch in der Leitung unsere Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben einiges erlebt, einiges aufzuarbeiten und es kommt ja nicht häufig vor, dass bei einem Doppelwochenende die Frauen tatsächlich das Bessere losziehen, gerade in Sachen Wetterlotterie. Deswegen haben wir uns heute mal gedacht, Mensch, wir geben Ihnen zuerst die Bühne und man muss ja auch sagen, es gibt sehr, sehr viel zu besprechen. Es ist wahnsinnig viel passiert an diesem Wochenende, um gleich mal mit den Zahlen einzusteigen. Allein, wenn man das offizielle Geschehen betrifft oder anschaut, Training, Qualifikation, Probe und Wettkämpfe, 61 persönliche Bestweiten und 24 Landesrekorde, die dort geflogen wurden. Und dann sind ja auch noch Athletinnen aus der Reihe unterwegs gewesen. Auch dort gab es 12 persönliche Bestweiten und 4 Landesrekorde unter dem Strich. Also sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Deswegen gleich mal die Frage an dich, liebe Uli. Es sind ja noch einige wenige ehemalige Weggefährtinnen von dir noch dabei gewesen. Man kann sie mittlerweile in einer Hand abzählen. Aber wie hast du das beobachtet an diesem Wochenende, was die Frauen da so veranstaltet haben?
Ja, wir können, glaube ich, oder sehen, glaube ich, dass ein paar Frauen schon geflogen sind, dass das Niveau auch immer besser wird, die natürlich auch immer sicherer werden. Und natürlich hat es mich gefreut für die Katha, dass sie noch ihr großes Ziel geschafft hat, die 200-Meter-Marke zu knacken, das mal vorwegzunehmen. Ist ja gelungen und ja, das kann sie, glaube ich, mitnehmen. Und ich glaube, sogar fast alle Deutschen haben die 200-Meter-Marke geknackt, außer jetzt die Anna Holland, ohne das Ergebnis zu schmälern. Aber das zeigt ja, wie viele 200-Meter-Flüge insgesamt auch in dem Feld stattgefunden haben. Ja, bald ist es auch vielleicht bei den Frauen gar nicht mehr so was Besonderes, die 200 Meter, sondern dann geht man schon weiter.
Ja, Daniel, ich glaube, das ist auch so eine Kernlehre, die wir mitnehmen können, dass ja, wenn die Frauen dann mal Flugmeilen sammeln, dass das Niveau unter dem Strich ja von Flug zu Flug, auch wenn man die Athletinnen einzeln betrachtet, immer besser geworden ist.
Ja, das stimmt. Also ich fand es wirklich beeindruckend. Ich fand es auch schön, wie sehr sich über 200 Meter Flüge gefreut wurde, gerade Katharina Schmid, als sie es dann am Sonntag auch noch geschafft hatte. Das waren wirklich ganz tolle Bilder. Aber es waren auch einfach tolle Sprünge. Und wenn ich da, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal eine Vorschau gemacht mit dem Andi Schuler, wo wir mal so ein bisschen drüber gesprochen haben, wer dabei sein könnte, was uns erwartet. Und da waren wir ja ganz explizit, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber gespannt auf Frieda Westmann und was sie das Wochenende dort geleistet hat. Ihre bisherige persönliche Bestweite, die lag ja bei knapp 131 Metern, glaube ich, in Willingen aufgestellt. Und jetzt einfach so mit ihrer Vorgeschichte knappe 100 Meter weiter zu fliegen, das war schon sehr schön anzusehen. Das war beeindruckend.
Auf jeden Fall ein Star des Wochenendes, einer der größten Stars dieses Wochenendes. Ich würde ganz gerne bei euch oder mit euch ganz von vorne anfangen, denn es ging ja schon etwas überraschend los am Mittwoch sogar schon. Da sickerte das abends durch, dass tatsächlich diejenigen, die noch gar nie schief fliegen waren, die Möglichkeit bekommen würden, dann beim Einfliegen mit dabei zu sein. Am Donnerstag, was ja traditionell für so ein Wochenende stattfindet, man hat alle Neulinge gefragt, die dabei gewesen sind und bis auf Anna Twardosch, die Polin, haben das auch alle wahrgenommen. Erstmal, wie bewerten wir diese Entscheidung an sich? Uli, du darfst gerne anfangen. Und wäre das nicht vielleicht auch schon eine Maßnahme in früheren Jahren gewesen?
Ja, erstmal finde ich Maßnahme sehr gut und klar, jeden Flug, den man sammeln kann, bringt Erfahrung. Das sagen ja selbst die Männer. Man muss einfach öfters Skifliegen gegangen sein, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das zeigt ja aber auch, dass der Veranstalter dazulernt. Man kann das jetzt vielleicht kritisieren, dass das davor nicht stattgefunden hat. Aber jeder Flug kostet natürlich auch immens Energie. Das darf man auch nicht vergessen. Also dann ist so ein Wochenende schon sehr lang mit vielleicht insgesamt 10 Flügen. Und gerade dieses erste Mal fliegen, ich durfte ja leider nicht fliegen, aber man ist da, glaube ich, schon das ganze Wochenende extrem mental angespannt. Und das muss man auch berücksichtigen irgendwo, ne? Dass das viel Energie kostet und dass man da vielleicht auch nicht schon das Pulver, sage ich mal, rausschießt. Aber an sich ist es eine gute Sache, weil natürlich auch der Veranstalter ein Gefühl bekommen hat, wo setze ich denn die ersten Trainingsflüge an, wo setze ich die Quali an. Also es wird ja dann insgesamt alles runter und besser. Und man muss ja sagen, bei den Frauen waren es ja wirklich sehr, sehr schöne Wettkämpfe, tolle Weiten. Also man hat sie auch wirklich mal weit fliegen lassen und nicht vielleicht bei 200 Meter aufgehört, dann wieder gleich runtergegangen. Und deswegen denke ich, ist das eine tolle Sache gewesen. Und gerade die, die das erste Mal dabei waren, ja, haben sich bestimmt sicher bedankt, dass sie da auf jeden Fall schon mal die Chance hatten. Und natürlich auch die Möglichkeit hatten, die 200-Meter-Marke dann vielleicht mal noch eher zu erfliegen, als ohne die Einflüge.
Wenn du dann tatsächlich alle Flüge bestreiten durftest, das ist ja auch noch ein Thema, über das wir schon in den letzten Wochen viel gesprochen haben und heute auch noch sprechen werden, wärst du dann auf 11 Flüge gekommen in 4 Tagen? Das ist ja schon mal eine ziemlich stattliche Anzahl und hat sicherlich auch begünstigt, dass die Lernkurve bei einigen ziemlich, ziemlich steil war. Weil ich gerade eh schon bei dem Modus bin. Er ist ja schon in der Öffentlichkeit vorher kritisiert worden und die Teams haben ja auch noch einen anderen Weg gefunden, zumindest würde ich das jetzt so deuten, das zu tun, nämlich indem sie diejenigen, die am Freitag nicht aus der Qualifikation in den Wettkampf gekommen sind, dann als Vorfliegerinnen starten zu lassen am Samstag. Daniel, hast du das auch so ein bisschen als, sagen wir mal, kleinen Fingerzeig in Richtung FIS gedeutet, dass man da sagt, ist ja schön, was ihr euch da ausgedacht habt, aber wir kommen schon auf unsere Flugmeilen irgendwie.
Nicht direkt jetzt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es aber auch schön, kann mich da Uli nur anschließen, weil das natürlich, wo sollen sie schief fliegen, wenn nicht bei solchen Veranstaltungen? Einfach von daher war das eine gute Möglichkeit. Und wenn das möglich ist, würde ich genauso ausnutzen. Fand ich sehr, sehr smart, diese Lösung.
Genau, und jetzt, wo du auch noch das gesagt hast, natürlich mit der Quali, das hatte ich noch gar nicht so im Hinterkopf, das kam natürlich auch dazu. Man weiß ja, wenn man vielleicht neu dabei ist oder unter, ja, gerade so vielleicht reingekommen ist, dass man überhaupt schief fliegen darf, war ja die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man wirklich alle Flüge mitsammelt. Und deswegen kann man ja dann trotzdem mal die FIS loben und den Veranstalter, dass sie dann die Möglichkeit hatten und es auch zugelassen haben, auch mit den Vorflügen. Sonst wären ja manche vielleicht nur für 3 Flüge dahin gekommen oder 4, sage ich mal. Und dann sieht man ja auch, dass es doch in die richtige Richtung geht und dass sie vielleicht doch bemüht sind, dass die Frauen auch die nächsten Jahre skifliegen dürfen mit mehr Teilnehmerinnen. Und dann lässt man das Feld vielleicht irgendwann auf 20, 25. Man muss ja auch immer sagen, es wurde jetzt so viel erreicht. Und wenn wir überlegen, seit wann die Frauen offiziell überhaupt skifliegen dürfen, war das trotzdem wieder ein großer Schritt. Und Planitzer kommt ja noch.
Ja, das auf jeden Fall. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ich denke mir aber auch mal, dass allein durch die gezeigten Leistungen, durch auch eine mittlerweile gewisse vorhandene Dichte in dem Feld und natürlich auch durch öffentliche Aussagen, da jetzt nochmal dran geschraubt wird. Also man ist dann, glaube ich, auch bei der FIS drauf gekommen, okay, die optimale Lösung war es nicht. Vielleicht hat man aber auch noch nicht damit gerechnet, dass die Lernkurve wirklich so steil ist. Aber gerade eben dieses Thema, mehr Flüge zu haben. Also einerseits, Anna Holland hat es geholfen, zum Abschluss nochmal fast die 200 Meter zu fliegen, was du ja gerade schon angesprochen hast, Uli. Also wenn sie da nicht als Vorfliegerin hätte starten dürfen, hätte sie diesen Moment nie gehabt. Und dieses Thema Modus ja auch. Katharina Schmid war vor ihrem letzten Flug am Sonntag wahrscheinlich schon sehr, sehr wohl bewusst, dass es zumindest in Vikersund die letzte Chance ist, es noch zu knacken. Und dementsprechend groß war ja auch die Erleichterung, als sie es dann geschafft hat.
Ja, und wenn man natürlich auch weiß, dass man aufhört und jetzt noch einmal die Chance überhaupt hat, das vielleicht zu erreichen, klar freut man sich da. Es ist natürlich was Besonderes zu sagen, ich bin mal 200 Meter geflogen. Und ja, das kann man nur jeder Springerin gönnen. Und selbst die es vielleicht jetzt noch nicht geschafft haben, dann sind sie beim nächsten Skifliegen dran.
So ist es. Daniel, wir hatten ja auch es waren ja quasi 2 Vorschauen. Ich habe ja in der letzten Woche mit dem Andi auch drüber gesprochen. So dieses Thema gehabt, ist es die richtige Größe des Feldes? Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das soweit gepasst hat. Hat es denn auch aus deiner Sicht in Sachen Startreihenfolge gepasst, dass man das nach den Quali-Ergebnissen ordnet? Und wie würdest du die Leistung der Jury so insgesamt einordnen an diesem Wochenende?
Ich muss tatsächlich sagen, das ist schon ungewohnt gewesen mit diesem kleinen Starterfeld so, weil gerade Samstag hat der gesamte Wettkampf, haben beide Durchgänge mit Pause knapp über eine Stunde gedauert. Am Sonntag, gut, da gab es nur einen Durchgang, nicht mal eine halbe Stunde. Das war schon irgendwie ungewohnt, so kurze Wettkämpfe zu sehen. Bei der Startreihenfolge, für mich persönlich hat es nicht gepasst. Ich wäre da tatsächlich lieber nach dem Weltcup gegangen. Das hätte ich, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe mich da manchmal ein bisschen nicht so ganz zurechtgefunden, war ein bisschen verwirrt, warum jetzt beispielsweise auch Nika Preuß ein bisschen früher gesprungen ist als ihre Kontrahentin. Und hatte manchmal auch den Eindruck, dass die Jury dann ein kleines bisschen vorsichtig war, obwohl sie ja weit springen konnten, die Springerinnen. Aber gerade die guten Springerinnen hatten es dann am Ende doch ein bisschen schwieriger gehabt. Also Quandal, Preuth sind ja aus deutlich niedrigeren Luken gestartet. Westmann auch, zwar auch nach Coach Request, aber da gab es schon ja große Unterschiede in den Anfahrtsluken, fand ich.
Ja, das ist ein Thema, auf das ich bei den Männern auch noch zu sprechen gekommen wäre, aber das können wir ja ganz generell mal thematisieren, dass ja gerade beim Skifliegen diese Anlaufveränderungen, was dann ja mit Gate-Kompensationspunkten einhergeht, dass das schon eine ziemlich krasse Auswirkung hat, dass wir auch die Fälle hatten, dass jemand, der 212,5 Meter geflogen ist, gar nicht mal so knapp vor jemandem gelandet ist, der beispielsweise 237 Meter geflogen ist. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was einem den Spaß am Fliegen so ein bisschen nehmen kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Uli.
Also erstmal zu der Reihenfolge, das wird ja bei den Männern beim Skifliegen auch schon, glaube ich, Zeit. Ja, oder? Also, dass eine andere Reihenfolge gestartet wird, lieber Luis. Jetzt wollte ich nichts Falsches sagen. Als der
Da wird
Gesamtweltcup ist. Also da wird es ja auch schon so gemacht bei den Männern. Deswegen wäre das
nach Skiflug-Weltcup, genau,
genau nach
ja.
Skiflug-Weltcup. Und die Frauen waren ja jetzt das erste Mal dann Skifliegen. Ich denke mal, im Planitzer werden sie es, weiß ich nicht. Es gibt ja noch keinen Skiflug-Weltcup für die Frauen.
Doch,
Doch,
ganz
siehst du,
neu.
dann super, dann werden sie es auch da so machen, weil doch manche besser Skifliegen können als Skispringen, so blöd es klingt. Also von daher fand ich es jetzt gar nicht so verkehrt, dass sie es da wirklich auch gleich gemacht haben mit den Männern, weil sie sagen, manche Frauen können halt vielleicht doch noch besser Skifliegen als andere. Erstmal dazu, klar ist das erstmal verwirrend für einen Zuschauer, der das eigentlich gerade bei den Frauen nur kennt, dass immer zum Beispiel Nika zum Schluss kommt. So wird es ja auch am Planitzer sein, dass Domen mal nicht zum Schluss kommt, zumindest im ersten Wettkampf. Und ja, mit den Lukenspringen habe ich mich auch schwer getan. Andererseits, man hat auch, ja, jetzt muss ich kurz die Männer ranziehen, gesehen, wie weit es gehen kann, auch schon im Training. Und dann geht man eben auf Vorsicht, auf Nummer Vorsicht, weil man ja auch nicht will, dass sich noch jemand verletzt. Aber gerade mit dem Material, passt ein Sprung und es läuft alles zusammen, dann fliegen sie davon. Und wenn dann vielleicht noch ein bisschen Aufwind da reinkommt, passt es eben nicht zusammen, was man eben auch bei manchen gesehen hat, und ist ein kleiner Fehler, dann wird es natürlich verdammt zäh. Und dann tust du auch das Ergebnis so ein bisschen, ja, manipulieren ist jetzt vielleicht ein bisschen zu extrem gesagt, aber schon ein bisschen so verwaschen. Und das haben wir, finde ich, gerade letzten Wettkämpfe insgesamt so auch bei den Männern gesehen. Es ist teilweise sehr schwierig, weil es gibt manche Springer, da weißt du, da kannst du das Lasso rausholen und du holst die nicht mehr ein. Dann beschwert sich auch jeder, warum habt ihr die so weit springen lassen? Aber es sind eben auch Menschen, wo man eine kleine Ecke passiert oder ist vielleicht in dem Moment ein bisschen mehr Rückenwind drin im Hang. Dann wird es natürlich für die auch schwierig. Ist, glaube ich, manchmal für die Jury nicht so leicht, um gerade auch nach Oslo vielleicht auf Sicherheit zu gehen, aber dennoch schöne Flüge zu sehen.
Was ich mich manchmal frage bei den Gates, die gewählt werden, um auch mal ganz kurz die Herren schon mal vorher reinzubringen, ist, was das so mit den richtig guten Fliegern macht, so mit Domen Preuß, Nika Preuß, also wie anstrengend das für sie ist, zu wissen, okay, ich werde sowieso aus einer niedrigeren Luke starten, was das mit denen halt so macht, ob die sich denken, okay, ich muss jetzt noch besser sein, weil das ist ja auch so ein innerlicher Druck oder diese psychologische Ebene, wie man so einen Sprung angeht. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl in den letzten Wettkämpfen, dass wenn die besseren Springerinnen und Springer kommen, die Luken, klar, Sicherheit geht natürlich vor, das ist super wichtig, aber ja, sehr schnell nach unten korrigiert werden.
Ja, also ich verstehe dich, Daniel. Und es gab auch Wettkämpfe, wo ich ja manchmal Luis geschrieben habe, wo sollen die noch hinspringen, wo sie gar nicht reagiert haben. Also wo du schon Angst haben musst, das habe ich auch Luis ein paar Mal geschrieben. Na, hoffentlich geht das jetzt gut. Also gerade beim Dom Preuß, wo sie einfach nicht runtergegangen sind. Und jetzt machen sie es gerade, wie du auch gesagt hast. fast manchmal vielleicht zu doll. Und wir sind ja auch am Ende der Saison. Also irgendwann geht ja die Energiekurve auch mal ein bisschen nach unten. Und ich denke, also da muss ich noch mal kurz auf die Männer zurückgreifen. Haben sie das da vielleicht auch ein bisschen verzerrt, den Wettkampf oder das Ergebnis? Natürlich schade für den, der noch den Rekord jagt. Für die anderen natürlich toll. Ja, ich glaube, die lernen auch dazu. Und Skifliegen ist nochmals ja, schon sehr speziell, wie ich es gesagt habe. Ja, schon manchmal schwierig. In der Haut möchte ich manchmal auch nicht stecken. Und wir sehen schon den Korridor. Die haben ja noch ein bisschen andere, sag ich mal, Anzeichen. Und wie du gesagt hast, wie schwer ist das? Wenn es immer zu weit geht, dann springst du vielleicht auch mit angezogener Handbremse. So springen vielleicht die Besten sogar befreiter, wenn sie wissen, okay, die Luke ist jetzt nicht zu hoch gewählt. Und ich kann Vollgas springen. Und das geht natürlich nicht immer gut. Aber ich kenne das auch von mir. Wenn es zu weit ging, ist man manchmal vorsichtiger gesprungen. Und dann ist es auch nichts geworden.
Verstehe ich auch, ja.
Also zu vorsichtig würde ja gerade auf dieser Schanze einfach nicht funktionieren. Das haben wir ja auch leider bei einigen sehr, sehr unerfahrenen und generell eher nicht so guten Skispringern, bei den Männern vor allem gesehen. Für die Frauen können wir, denke ich mal, festhalten, sie haben das alles super gemeistert. Es gab keine Vorkommnisse, es ist nichts passiert. Ist nicht mal irgendwie großartig haarig gewesen, außer, ja, gut, der Versuch von Ingvild Midtskog, nachdem dann abgebrochen wurde gestern, war aber auch eher ihr Fehler, weil sie da versucht hat, sich auf einen Windpolster zu legen, was einfach nicht da war, was dann gerne mal nach hinten losgeht. Und es gab, glaube ich, einen Sprung von Nika Vodan, wo sie kurz vor einem Verschneider war bei der Landung, aber auch das ist gut ausgegangen. Ich würde unterm Strich sagen, um nochmal die beliebte Sandro Pertile-Skala rauszuholen, denn den Frauenwettkämpfen gebe ich eine 8 von 10, allein weil sie bei ziemlich idealen Bedingungen stattgefunden haben. Und ich würde sagen, wenn man den Wettkampf noch hätte besser machen wollen, dann wäre es am Samstag gewesen. Also da hätte man gerade im zweiten Durchgang noch ein bisschen mehr Spektakel rausholen können. Aber ansonsten fand ich das echt ein klasse Wochenende. Und dann würde ich sagen, wir sprechen auch über die, die das tatsächlich veranstaltet haben. In erster Linie nämlich Erin Maria Kvandal, die beide Springen gewonnen hat, damit jetzt, ja, ist ein etwas seltsamer Titel, aber sie ist Rekordsiegerin in Vikersund, hat jetzt drei Skifliegen dort gewonnen. Am Samstag hat sie das Fliegen gewonnen vor Frieda Westmann und Nika Preuz. Die ist am Sonntag dann Zweite geworden vor Anna-Undine Ström. Also ist Erin Maria Kvandal auch die erste Führende im Skiflug-Weltcup und Daniel vielleicht eine der ersten wenigen Skiflug-Spezialistinnen, wenn wir das so nennen wollen, bei den Frauen.
Ja, gehört auf jeden Fall dazu. Also das war auch nicht so, dass man sich denkt, da ist irgendwas schiefgelaufen bei den anderen Springerinnen, sondern es war eigentlich ziemlich dominant, auch wenn es natürlich größere Punkteabstände schon gegeben hat, gerade auch bei den Männern in diesem Jahr. Aber da gab es wenig Fragen darüber, dass Erin Maria Kvandal dieses Wochenende die beste Fliegerin dort war.
Hat dich das
Obwohl.
überrascht, nachdem wie ihre Saison bis jetzt verlaufen ist?
Naja, ich meine, Skifliegen ist ja immer ein kleines bisschen spezieller. Dort kann natürlich ziemlich viel passieren. Es gibt deutlich bessere Fliegerinnen als Springerinnen. Von daher war ich da relativ offen. Also ganz so sehr überrascht hat es mich jetzt nicht, nein.
Und wie war es im Fall von Frieda Westmann?
Ja, Frieda
Naja.
West. Achso, sorry, Uli, fang
Nee,
du
mach
an.
du, Daniel.
Okay.
Sorry.
Bei Frieda Westmann war ich halt einfach super, super gespannt, weil sie so echt toll in Form war, aber halt auch ja, ihre Vorgeschichte mit ihren Verletzungen hatte und ich mich wirklich gefragt habe, was mit ihr möglich ist. Und das war ja wirklich so, dass sie das auch technisch, jetzt mal die Landung ausgenommen, super gut gemacht hat und diese Schanze einfach ziemlich gut beherrscht hat. Und dass das so gut gelaufen ist, das hat mich dann bei ihr dann sehr überrascht tatsächlich.
Aber ich glaube, dass sie fliegen kann, hat sie auch bei den Olympischen Spielen gezeigt, in Predazzo. Das liegt ja die großen Chancen. Vielleicht hat sie da sogar mehr Sicherheit, weil sie weiß, es geht noch nicht ganz so weit, wo der Radiusdruck extrem hoch ist, wo sie das einfach auskosten kann, als vielleicht auf einer kleineren Schanze. Und ich wollte ja gerade noch sagen, die Frieda hätte ja sogar gewonnen, wenn sie nur ein bisschen besser setzt. Also nicht mal setzt, einfach vielleicht eine 48er-Note kriegt und nicht 45er. Weil von Weitem, gerade am ersten Tag, hätte sie eigentlich, sag ich mal, auch verdient das gewonnen. Und die Norwegerinnen haben gezeigt eben, dass sie skifliegen können. Die haben wieder eine Mannschaftsleistung dahingelegt. Also die Norwegerinnen seit Olympia sind die nochmal so richtig, also nochmal mehr erwacht, obwohl sie ja schon super gut sind, aber so geschlossen das Team, das muss ich sagen, auch selbst, sage ich mal, von denen, wo wir nicht so oft sprechen, Top 12 fast alle. Also das ist Chapeau, muss man sagen. Das sind ja auch teilweise echt noch Jungspringerinnen. Aber vielleicht ist das die ja, Unbefangenheit, einfach das fliegen zu lassen und einfach die Freude am Fliegen. Und ich glaube, es geht auch vielen erstmal gar nicht klar. Man will da vielleicht gewinnen und es geht auch ums Preisgeld und hin und her. Aber ich glaube, gerade geht es noch vielen einfach, dass sie überhaupt fliegen dürfen und einfach für sich persönlich die Bestzeiten zu knacken und gar nicht so, vielleicht gar nicht so der krasse Konkurrenzkampf, wie es vielleicht zu meinen Zeiten auch zu COC-Zeiten war, wo man so ein Ziel gemeinsam verfolgt hat, öfters Skifliegen zu gehen, größere Teilnehmerinnen, dass das Skifliegen drinnen bleibt. Und das habe ich gerade das Gefühl, so ein Vikersund, dass das so ein Zusammenhalt noch mal extremer ist und gar nicht so geschaut hat, wer gewinnt da und wo ist die Konkurrenz, sondern dass da einfach so eine große Skiflugfamilie ist. Und ich hoffe, das bleibt noch so ein paar Jahre erhalten, weil das, muss ich sagen, bei mir waren das persönlich auch die schönsten Zeiten. Und ich denke, wenn man die Springerin mal fragt oder auch vielleicht mal ein paar Jahre später, werden sie vielleicht das auch mal so mir, für mich bestätigen. Und wen ich auch besonders hervorheben will, ist noch die Nika Wodan, weil das war auch ihr Wochenende, würde ich fast sagen. Und hat auch Slowenien der Nation recht gegeben, dass sie auch skifliegen können am besten mit.
Ja, bei ihr hatte man sich ja im Vorhinein gefragt, Mensch, die ist noch nicht über 200 Meter geflogen, wann knackt sie denn endlich den Code für diese Schanze? Und das ist ihr dann an diesem Wochenende in hervorragender Manier auch gelungen. Also gerade ihre neue PB von 222,5 Meter wirklich spektakulär. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, liebe Uli, mit der Kameradschaft, so nenne ich das jetzt mal, mit diesem Zusammenhalt. Also das ist auch für mich das Größte, was ich aus den 2 Malen, die ich vor Ort sein durfte, wirklich mitnehmen konnte, dass dieser Zusammenhalt, das sich füreinander freuen, dieses gemeinsame Erleben, dass das da total im Vordergrund steht. Und wenn dann natürlich noch so viele persönliche Erfolge gefeiert werden können, wie jetzt auch an dem Wochenende, wo man sich miteinander füreinander freut, muss man einfach sagen, das waren überragende Bilder. Also selbst nach dem Abbruch am Sonntag, musste man ja sagen, ey, das war einfach cool, was sie da gezeigt haben, was sie für Bilder nach außen geliefert haben. Und die Weiten, die selbst in diesem abgebrochenen Durchgang geflogen wurden, waren ja auch noch sehr, sehr spektakulär. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und was ich noch bemerkenswert fand, ist, dass wir waren ja zweimal sogar knapp dran am Weltrekord. Also es fehlte ein halber Meter, einmal von Anna Undine Ström, einmal von Nika Prioz. Und bei der war ich ehrlicherweise überrascht, dass sie ihre besten Flüge fast außerhalb des Wettkampfs gemacht hat. Ich weiß nicht, Daniel, wie du sie an diesem Wochenende wahrgenommen hast.
Ja, das ging mir ganz ähnlich. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl bei ihr und auch bei ihrem Bruder, dass so, ja, nicht, dass die Luft raus ist, aber dass die Saison, so wie sie gelaufen ist, tatsächlich sehr viel Kraft gekostet hat. Und diese große Dominanz, die wir da die vergangenen Wochen und Monate gesehen haben, die scheint so ein kleines bisschen, ja, so ein kleines bisschen weg zu sein einfach.
Aber man darf auch nicht vergessen, gerade jetzt auch am zweiten Tag, wo die Nika Prio 235,5 springt. Naja, jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingssatz, das macht ja was mit dir. Da ist ja so viel Adrenalin dabei und sie ist ja noch auch extrem jung und man kann dann vielleicht auch gar nicht nochmal, weil man hat ja trotzdem im Kopf, wie weit das ging und die Freude und dann springt man vielleicht doch nicht ganz so mutig oder will es vielleicht zu sehr und das fällt mir auch beim Domen auf, weil er ist ja im Training und in der Quali auch noch so dominant, aber dann kommt eben noch dazu, dann gehen sie auch bei mal eine Luke weiter runter, dann fehlt doch so ein bisschen die Fahrt bei beiden. Und dann funktioniert es eben auch nicht mehr. Haben sie vielleicht auch einen kleinen Wackler? Ich glaube, wenn sie dann vielleicht die Luken so lassen würden, wie sie es auch manchmal in der Quali oder im Training machen, dann würden die das weiter dominieren. Und wenn du auch so einen extrem weiten Flug hattest, auch wieder Dom Prius, der ist ja, glaube ich, gleich 245 Meter gesprungen.
Ja.
Das schüttet, also ich kann mir das nur so vorstellen, so viel Adrenalin aus und das kostet ja auch wieder Energie. Deswegen, ich würde nicht mal sagen, dass es schlechter springt. Es springen vielleicht andere Karten in dem Moment besser, aber in den Trainingsflügen oder Qualiflügen sieht man ja, was sie eigentlich noch in ihnen steckt. Und was ich noch sagen wollte, auch zu dem Wochenende, fast wäre es eigentlich so ein perfekter Abschluss für die Frauen gewesen. Ich hoffe jetzt, dass Planitzer auch alles rund läuft, tolles Wetter ist, mit den Bedingungen, dass alles passt. Also für die Frauen wäre es eigentlich fast so der perfekte Abschluss Vikersund gewesen, weil das Wetter hat gepasst, schöne Bilder, wie du gesagt hast, viele persönliche Bestzeiten und es ist, sage ich mal, erstmal wieder alles gut gegangen, weil das immer was passieren kann, egal ob es jetzt Eigenverschulden, Bedingungen sind, die Gefahr ist ja immer da. Aber gerade für die Frauen ist es umso wichtiger, jedes Skifliegen, was so gut über die Bühne geht, ist gute Werbung und auch nicht gleich so dann vielleicht ein Rückschlag, wenn jetzt mal was schief laufen würde.
Ja, Ja, und Planitza ist natürlich eine absolut große Unbekannte, weil eben noch keine Frau dort über den Backen gegangen ist. Kommen vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch drauf zu sprechen. Die Mannschaftsleistung der Norwegerin hast du ja schon ausführlich gewürdigt, liebe Uli. Da würde ich in diesen Tenor mit einstimmen. Das Einzige, was dann vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit gerät bei denen, ist dieser sagenhafte zweite Flug gestern von Heidi Dyre Traoserud auf 233,5 Meter, was ich absolut Wahnsinn fand, wie sie da diesen, also man hat richtig gesehen, wie viel Druck sie unter ihrem System hat und wie sie dem standgehalten hat. Hätte noch fast eine High Five mit den Weitenmessern geben können, weil sie so weit draußen gesegelt ist. Das war schon wirklich spektakulär, zeigt aber auch, hey, wie gut sie diese Kräfte einfach beherrscht hat, so ganz, ganz sinnbildlich für ihre, ja, für ihre Kolleginnen einfach. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen über das deutsche Team sprechen, was ja, ja in geballter Stärke dorthin gefahren ist, zumindest numerisch das erste Mal fünf deutsche Athletinnen dort am Start gewesen, was ja auch ja, erstmal eine Bestätigung davon ist, wie breit die Mannschaft aufgestellt ist. Juliane Seifert, Agnes Reisch und Selina Freitag haben sich den deutschen Rekord quasi in die Hand gegeben. Sie haben mit ihm jongliert, gewissermaßen. Ergebnistechnisch könnte ich mir vorstellen, dass man sich noch so ein bisschen mehr erwartet hat. Aber Daniel, wie würdest du das Wochenende aus deutscher Sicht zusammenfassen? So ist es richtig.
Ja, kann ich auf jeden Fall für Samstag so ein bisschen bestätigen. Also klar, die sind nur 15 Springerinnen, die sich überhaupt für den zweiten Durchgang qualifizieren, aber dass dann mit Katja Schmid, Juliane Seifert und Selina Freitag gleich drei Springerinnen ausscheiden, habe ich so jetzt auch nicht unbedingt erwartet, gerade auch bei Selina Freitag, der ich eher so ein Wochenende zugetraut habe, wie sie es dann am Sonntag quasi hatte. Und von daher lief der natürlich deutlich besser. Ich find's weiterhin beeindruckend, wie gut Agnes Reisch einfach ja, ihren Stiefel runterspringt. Und glaube, dass das Springen aber von den Ergebnissen her ein ganz guter Spiegel der Saison soweit ist. Dass es für ganz vorne momentan schwierig ist, aber danach es mannschaftlich eigentlich gut aussieht bei den deutschen Frauen.
Ich glaube auch, dass die Deutschen sich vielleicht insgesamt schwer getan haben, reinzukommen, weil den Flug von Selina Freitag am zweiten Wettkampftag, der ist ja auch in keiner Ergebnisliste drin. Und lieber Luis, du weißt es zu 100%. Ich glaube, der war 227.
Einhalb, ja.
Ja, siehst du, doch gut. Also
Ja.
den sieht man jetzt ja gar nicht auf der Ergebnisliste. Da sieht man ja, wie sie sich auch auf die Schanze reingefühlt hat. Und da fehlten vielleicht noch ein, zwei Flüge mehr für sie. Also das hatte ich insgesamt bei dem deutschen Team gedacht, so am letzten Tag oder den letzten zwei Flüge hatten sie so langsam die Schanze geknackt. Und ich denke auch gerade bei Agnes Reisch, die war ja, glaube ich, auch im ersten Wettkampf nicht dann im zweiten Durchgang, aber sie ist ja davor auch 208,5 Meter gesprungen. Auch ihr erster 200 oder mit einer der ersten 200 Meter Flüge. Und das meine ich ja, das geht ja nicht spurlos an dir vorbei. Und das ist, glaube ich, wo jetzt die Frauen einfach noch mehr die Erfahrung brauchen. Und dann wird das auch von Jahr zu Jahr selbstverständlicher, diese Flüge. Und dann kann man das auch ins Wettkampf wieder mit reinnehmen. Ja, das würde ich dazu sagen, dass vielleicht ein bisschen die Lockerheit gefehlt hat und die kam dann eigentlich so mit den letzten Flügen und leider, wie gesagt, gerade der tolle Flug von Selina Freitag taucht ja in keiner Ergebnisliste so richtig auf.
Ja, und deswegen hat uns unsere Hörerin Annika auch berechtigterweise gefragt, was ist denn jetzt der deutsche Rekord? Sind es die 216 Meter, die auch in der Ergebnisliste stehen von Selina Freitag, oder sind es die 227,5? Eine hundertprozentig finale Antwort kann ich euch auch nicht geben. Es gab aber in der Vergangenheit den Fall, dass Wettkämpfe abgebrochen wurden und persönliche Bestzeiten, die dort geflogen wurden, in die Startlisten übernommen worden sind. Und zum Beispiel sind auch Anna Hollands 198 Meter, die sie ja als Vorfliegerin geflogen ist, in die Startliste übernommen worden. Deswegen gehe ich mal schwer davon aus, dass auch wenn der Wind uns quasi diesen Durchgang als Ganzes genommen hat, dass dieser Rekord bestehen bleibt. Aber die finale Aufklärung werden wir dann erst in Planitza bekommen, wenn es denn dann die Startliste gibt. Aber das war für mich wieder so ein Flug, wo ich mir gedacht habe, hey, wenn Selina das in konstanter Manier hinbekommt, dann ist sie wieder auf dem Level, dass sie in der letzten Saison gesprungen ist, wo sie Zweite im Gesamtweltcup geworden ist und auch zweimal Silber bei der Weltmeisterschaft gewonnen, weil so gierig, wie sie da in der Luft agiert hat, ich formuliere das jetzt mal ganz bewusst so, musste der Flug einfach richtig gut werden. Und das ist er ja dann auch geworden. Also von daher, vielleicht ist es ja ein super Learning für sie, dass sie diese Nuancen auch in der Luft spürt und weiß, hey, in diese Richtung muss es gehen, dass ich wieder ganz, ganz vorne angreifen kann. Das wäre vielleicht noch ein cooles Learning auf jeden Fall.
Ja, ich denke, planen sollen sich eh erstmal alle finden. Ich glaube, da wird auch erstmal wieder vorsichtiger agiert von der Jury und natürlich auch von den Athletinnen selbst, weil es ja doch auch eine andere Flugkurve ist, gerade unten rein. Aber vielleicht müssen wir dann uns gar nicht über die 27,5 Meter ja, streiten, ob die nun drinnen sind oder nicht, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Planitzer dann sie vielleicht nochmal einen Tick weiterspringt. Werden sehen. Aber ich glaube auch, Luis, wie es du gesagt hast, weil es war ja trotzdem offizieller Wettkampf und mit offizieller Jury und alles, deswegen bin ich mir fast sicher, dass der Sprung reingenommen wird. Anna Holland als Vorfliegerin bin ich mir eher unsicher, weil es ja kein offizieller Wettkampf war, so richtig. Aber ich denke, Selina, denke ich schon, dass das trotzdem diese 227,5 sind. Sie kann ja nichts dafür, dass jetzt abgebrochen wurde. Ist trotzdem war es ja ein Wettkampfsprung unter allen Wettkampfbedingungen.
Ja, ich frage mich auch, wenn in dem, sorry Luis, ich frage mich auch, wenn in dem abgebrochenen Durchgang ein neuer Weltrekord für die Damen
Zählt ja,
erzielt
glaube ich,
worden
auch.
wäre, dass den einfach nicht zählen zu lassen, kann ich mir schwierig vorstellen. Von daher gehe ich auch davon aus, dass das der neue
Ja.
deutsche Rekord ist.
Das ist ja
Aber
schon beim Probesprung, wo ich gar nicht so richtig weiß, was sie machen, wenn ich ehrlich bin. Wenn da einer den Rekord springt, das bin ich mir auch bei den Männern gerade nicht sicher, ob sie den dann werten oder nicht. Aber eigentlich ist es ja wie regulär. Also ich finde, also ich persönlich finde alles, was zumindest in einer Probesprung läuft und gerade beim Skifliegen, was ja so ein, würde sich ja die Sportart selber keinen Gefallen tun, wenn man sagt, nee, das zählt jetzt aber nicht, weil das war ja nur der Probesprung oder ein abgebrochener Wettkampf. Ich glaube, da würden sich selber keinen Gefallen tun.
ja. Und also ich meine, diese 198 von Anna Holland stehen für mich logischerweise in der Quali-Startliste am Sonntag als persönliche Bestweite, weil ja auch mittlerweile beim Einfliegen und auch bei den Vorfliegern ja die FIS-Jury das Sagen hat und nicht mehr der Veranstalter, wie das noch vor ein paar Jahren war. Das heißt, die kontrollieren auch die Anlauflänge und im Zweifel auch, ob ein Sprung wirklich gelandet worden ist oder nicht. Das ist ja auch ein Faktor, den man nicht ausklammern darf. Dementsprechend ergibt es auf jeden Fall Sinn und ich gehe auch fest davon aus, dass Selinas weiterer Sprung dann Bestand hat.
Man muss ja auch sagen, zum Beispiel, weil wir jetzt bei Rekorde sind, seien ja vielleicht auch gar nicht bewusst, wie die Frieda Westmann ist ja noch nie jemand so weit gesprungen, auch nicht bei den Männern, also Landes-, also geschlechtsübergreifend. Ich glaube, hat sie jetzt den alleinigen Rekord für ihr Land in Schweden.
Genau, ja.
Ich weiß nicht, ob es da noch andere jetzt, also jetzt bei dem Skifliegen gab, aber bei der Frieda wollte ich das nochmal so erwähnen, dass noch nie so weit jemand aus Schweden geflogen ist.
Die hat insgesamt 9 Flüge an dem Wochenende absolviert und ist insgesamt 6-mal persönliche Bestweite und 5-mal Landesrekord geflogen.
Genau,
Das
Landesrekord ist es ja.
Ist schon mal eine Sache. Ja, und geschlechterübergreifend eben auch seit den, jetzt muss ich nachschauen, welcher Flug das war, da muss man ja genau sein, war schon gleich der erste Trainingsflug auf 212,5 Meter. Da hat sie dann den Isak Grünholm, der den Männerlandesrekord hatte, bei den Schweden schon überholt und ist damit erst die zweite Frau, die das geschafft hat. Die erste war ja schon 2023. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, Alex Luttett aus Kanada, die das geschafft hat. Also ist dieser kleine Club jetzt um ein Mitglied reicher geworden.
Wo ja wirklich auch ein bisschen überraschend war, fand ich, also im negativen Sinne waren so ein bisschen die Österreicherinnen. Das war irgendwie nicht so ihr Wochenende.
Ja.
Um die noch so ein bisschen mal zu erwähnen, weil sonst haben ja die anderen Nationen irgendwie immer einen vorne drin gehabt. Also die Finnen mit ihrer Jenny, die Norwegerin sowieso, Slowenien, auch ich finde die Japaner, also gerade am ersten Wettkampftag auch Yuki Ito, also Skifliegen liegt ja irgendwie auch, hat sich
Ja.
ja super präsentiert und wenn man den ganzen Wettkampfverlauf sieht, sind das eigentlich ihre besten Wettkämpfe jetzt von, also erwacht nach Olympia sozusagen. Und ja, aber die Österreicherin, da muss man schon ein bisschen gucken, wo man die findet.
Ja, das hat ja vor allem den Hintergrund, dass Lisa Eder, nachdem sie da am Freitag die Qualifikation nicht überstanden hat, die Saison für beendet erklärt hat. Ja, muss man auch, glaube ich, gar nicht darüber debattieren, dass das die richtige Entscheidung war. Cheftrainer Thomas Dieter hat ja auch gesagt, hey, das Energielevel, das reicht halt aktuell nicht. Und dann wird es ja natürlich gerade auf so einer großen Schanze schnell mal auch gefährlich. Vor allem, wenn sich da noch ein Sprungfehler einfach eingeschlichen hat, dann ja, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr respektable Entscheidung, die sie da getroffen haben. Und Julia Mühlbacher selbst hat gesagt, also so verkehrt fand sie das Wochenende gar nicht für sie, stand aber einfach nur im Fokus, hey, diese Erfahrung zu sammeln. Und sie hat auch noch gar nicht groß den Blick auf die 200 Meter gerichtet. Aber sie hat gesagt, hey, sie fühlt sich noch gut und freut sich auch auf Planitza, weil, und das zitiere ich jetzt von ihr, es da einfacher sein soll, auf Weite zu kommen. Ob es dann so ist, werden wir ja dann sehen in wenigen Tagen.
Ich glaube, die große
Ein.
Herausforderung ist, die richtige Anlauflänge im Planitzer zu finden.
Ja,
Wickelsund hatten wir jetzt
das.
ein bisschen Erfahrung. Wir haben ja auch die ersten 2 Jahre gesagt, Mensch, ein bisschen mehr Anlauf hätten sie bekommen können. Und das wird jetzt die große Unbekannte. Und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht auch zu Recht, dass die Jury da auch erstmal Vorsicht walten lässt. Was ich ganz, also ich weiß nicht, ob noch drauf sprechen wolltest, was ich trotzdem nicht so verstanden habe, dass sie einfach den zweiten Durchgang gecancelt hat bei den Frauen. Weil die Bedingungen, habe ich von jemandem gehört, waren nicht so schlecht. Die waren, glaube ich, übervorsichtig nach Oslo. Vielleicht, weil auch welche schon zu weit geflogen sind, dass sie es nicht so richtig einfangen konnten oder nicht so richtig wussten, wie sie es jetzt handeln sollen, mit geht. So richtig nachvollziehen konnte ich es ehrlicherweise nicht, dass sie den zweiten Durchgang ja, da gestrichen haben für die Frauen und eigentlich vielleicht noch ein paar Mädels, Frauen gute Flüge genommen haben.
Hatte ich auch den ähnlichen Gedanken, dass es vielleicht nach Oslo ein bisschen, dass sie nach Oslo ein bisschen vorsichtiger waren und es deswegen kurz abgebrochen haben oder
Also sie
relativ
wollten keine weiteren
abgebrochen
Rekorde. Vielleicht hatten sie doch Angst, dass eine
haben.
dann doch noch bis unten reinfliegt. Gerade jetzt, sage ich mal, auch die Norwegerin, denen hätte ich es noch am ehesten zugetraut, dass die dann noch mal eine Schippe draufpacken. Vielleicht hatten sie da wirklich ein bisschen Angst mit dem Aufwind, dass sie es einfach nicht richtig einschätzen können. Und haben vielleicht sich auch gesagt, das war jetzt so ein tolles Wochenende und das wollen sie jetzt nicht riskieren. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, das will ich euch auf jeden Fall recht geben, dass es ein bisschen voreilig war. Also ich glaube, wenn man es unbedingt gewollt hätte, hätte man es tatsächlich noch durchziehen können. Ich glaube, die Athletinnen sahen das auch so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich gerade die, die noch oben waren und da mitverfolgt haben, was die, die bis dahin fliegen durften, da untergebracht haben, haben sich, glaube ich, schon drauf gefreut, dass sie nochmal gedurft hätten. Aber es wurde ihnen dann in dem Falle verwehrt. Wir haben jetzt schon das eine oder andere Mal das Stichwort Planitza in den Mund genommen. Da würde ich euch noch ganz gerne zu fragen. Daniel, fang du gerne an. Es ist ja jetzt so, dass die Top 15 des Gesamtweltcup-Stands dort hinreisen dürfen. Habe ich mich gefragt, jetzt auch vor dem Wissen, was an diesem Wochenende so passiert ist, ob es nicht vielleicht sogar der schlauere Weg gewesen wäre, zu sagen, die Top 15 oder Top 20 des Skiflugstandes hätten dort starten dürfen. Es wären nicht unbedingt eins zu eins die gleichen Springerinnen gewesen. Was ist so deine Meinung dazu?
Ja, wenn ich mir so die Gesamtwertung des Weltcups anschaue und sie mit dem Skiflug vergleiche, mit dem Skiflug-Weltcup, dann sind da schon Unterschiede. Und Luis, du hast es vielleicht im Kopf, wer jetzt nochmal genau ausfällt, beziehungsweise wer nicht dabei ist. Aber sehen wir zum Beispiel Frieda Westmann in Planitza überhaupt? Die ist
Nein, weil sie
aktuell
nicht.
19.
Genau, die darf leider nicht. Und das auch ihr Fall hat mich zu dieser Frage eigentlich veranlasst, weil ich sagte, die hätten wir schon da runterschicken können.
Ja, auf jeden Fall. Von daher, ja, unglücklich irgendwie, finde ich.
Ja, sehr unglücklich. Aber ich glaube, das sind jetzt wieder auch Erfahrungen, ja, wo leider jetzt welche hinten runterfallen und welche davon profitieren, dass es eben so entschieden worden ist. Ich denke mal, nächstes Jahr machen sie es dann vielleicht besser oder lassen überhaupt das Starterfeld größer sein. Man hätte ja auch regeln können, okay, man nimmt die besten 15, ne, vom Gesamtweltcup
Ja.
und vielleicht die jetzt nach dem Wochenende und noch unter Top 10 sind und Top 15, dass man die noch extra, was weiß ich, so wie 5 Wildcards vergibt oder die auf dem Podest einmal waren, dass man die wenigstens mitnimmt irgendwie. Also ja, dass man einfach so 5 Wildcards hätte nochmal vergeben können, wo man sagt, okay, die waren jetzt zweimal in Top 3 oder Top 10, die müssen wir mitnehmen. Und ja, das, wie du auch schon sagst, Daniel, das ist sehr schade, weil es hätte auch sein können, zum Anfang ist eine länger verletzt, kommt dann auch so gut in die Saison rein und springt eben jetzt so wie die Frieda, aber hatte eigentlich gar keine Chance, weil sie halt zum Anfang noch mit ihrem Knie zu tun hatte oder was weiß ich. Und ja, man hätte vielleicht sogar noch im Nachhinein sagen können, Mensch, die Frieda, die kriegt noch ihr Wildcard und die nehmen wir mit. Aber wer weiß, für was es gut ist. Sie hatte ja auch schon oft mit ihren Knien und so zu tun. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass sie jetzt die Regeneration kriegt und sie hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Ist ja, was jetzt richtig schade gewesen wäre, wenn es vielleicht ihre letzte Saison gewesen wäre und sie so in Form ist und sie darf dann nicht fliegen.
Ja,
Ich
ist
weiß
in
nicht, ob
dem
die
Fall.
Vorfliegerin sein dürfen. Wie haben sie denn das geregelt eigentlich?
Also,
Das wäre auch mal
ja,
spannend.
das bedarf dann logischerweise einer Genehmigung von der FIS, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonst, ich meine, die Slowenen haben ja auch für Vikersund versucht, EMA Cleanets noch mit rein zu bekommen. Die durfte halt auch nicht. Also so weder für den Wettkampf noch als Vorfliegerin. Deswegen glaube ich nicht, dass die da groß mit sich verhandeln lassen jetzt für das Wochenende. Aber es ist halt in dem Sinne schade. Ich meine, Frieda Westmann ist Dritte im Skiflug-Weltcup. Den Platz kann sie logischerweise nicht halten,
Und
weil sie
das
keine
hätten sie
Punkte
anders
machen
regeln
wird.
müssen. Das hätten sie anders regeln müssen, wenn eine unter Top 3 ist und wirklich auch im Gesamtsieg eigentlich noch mitspringen kann. Kannst du ihr das nicht verwehren, weil das beißt sich in meinen Augen. Also dann brauchen sie keinen Skiflug-Weltcup machen, wenn du dann nicht
Ja.
starten darfst. Also ja, das hätte man vielleicht sogar nach Vikersund eigentlich, man hätte ja auch ein Jury-Meeting machen können, alle Nationen fragen können. Und ich glaube nicht, dass da eine Nation sich verwehrt hätte. Bei Ido haben sie ja damals auch, glaube ich, eine Ausnahme gemacht, wo sie da bei Rot
Genau.
losgefahren ist und eigentlich gar nicht dabei gewesen wäre.
Ja.
Und das hätte man jetzt zumindest mal für die Frieda machen können. Ja, das war mir jetzt, bin ich auch ehrlich, gar nicht so bewusst, dass sie jetzt nicht dabei ist. Auch wenn Emma Klinisch, Luis, wir hatten es ja auch schon mal gesagt, vielleicht nimmt man auch gar nicht diese ganze Weltcup-Saison her, Top 30. Vielleicht nimmt man auch einfach so einen Querschnitt von den großen Schanzen oder von den letzten 5 Springen oder die besten Ergebnisse. Ich meine, das ist ja heutzutage auch alles kein Hexenwerk mehr, das auszurechnen. Das gibst
Ja.
du irgendwo ein und dann errechnet sich das. Dann hätte die Emma vielleicht auch noch eine Chance gehabt. Und ja, das ist eigentlich schon sehr bitter und ja, da müsste man sich ja fast wirklich einsetzen, dass die Frieda noch, weil wie gesagt, die könnte ja noch die kleine Kugel gewinnen und das haben sie dann wirklich, also das haben sie dann wirklich nicht überlegt. Sie sind bestimmt davon ausgegangen, wenn die gerade so Top 30 sind, dann werden die auch nicht Top 15 sein beim Skifliegen, aber das war halt jetzt der große Denkfehler dabei.
Ja. Also sie ist natürlich ein Fall. Ein zweiter Fall ist Ingvild Midskogen, die es ja auch gerade so in die Top 30 geschafft hat über die Saison gerechnet. Ist Achte im Skiflug-Weltcup, die ist auch in Planica nicht dabei. Silje Opseth hat es auch nicht geschafft. Der fehlten, ich glaube, jetzt 36 Punkte noch in die Top 15. Somit werden es dann maximal 13 sein, die wir in Planica sehen. Das hatte die Kaya uns noch gefragt, wer denn jetzt dabei ist. Denn Jukka Seto hat diese Saison ja vorzeitig beendet nach Oslo. Die wollte auch gar nicht skifliegen, was man ja dann in dem Fall auch respektieren kann. Und Lisa Eder hat die Saison beendet. Genau, das sind also die zwei aus den Top 15, die nicht mit dabei sein
Und dann
werden,
hätte man
leider.
doch nachrücken lassen können, zumindest auch sagen können, die zwei fülle ich jetzt noch
Ja.
auf mit dem Besten von dem Wochenende. Und die zwei, die du jetzt noch genannt hast, das ist ja auch richtig bitter. Also ja, unglücklich gelaufen, aber da hätte man ja schon fast die 5 Wildcards oder die 3.
Ja.
Also es erwischt dann vielleicht immer noch eine, aber vielleicht nicht die ganz vorne mit dabei sind. Und
Ja.
ja, jetzt wo du es mir nochmal so richtig bewusst gemacht hast, finde ich schon sehr, sehr traurig.
Ja. Ja, und ich meine, es wären noch zwei weitere interessante Fälle gewesen. Nicht mit dabei ist die japanische Landesrekordhalterin Ringo Miyajima, die ja diesen sagenhaften Flug auf 228,5 Meter hat. Also wenn ihr in Social Media unterwegs seid, zieht euch den rein. Wirklich spektakulär. Und auch Annika Sijew, die Italienerin, die auch über 200 Meter geflogen ist, ist auch nicht unter den Top 15 im Gesamtweltcup. Also das wären auch noch zwei Namen gewesen, die du durchaus hättest nennen können. Jenni Rautiainen natürlich auch noch als finnische Landesrekordhalterin. Also man hätte da schon qualitativ sehr gutes Feld auch zusammenbekommen, meinetwegen mit 20. Aber dieser Fall ist, also es steht explizit so im Reglement, dass das nicht vorgesehen ist. Leider. Das
Ja, das
ein
hätte man
bisschen
nachsteuern müssen.
voreilig.
Also man hätte das
Ja.
nachsteuern müssen. Man hätte wirklich, also das wäre auch mal ein Zeichen von der FIS, finde ich, und Werbung für die Sportart. So macht man sich das ja wieder kaputt irgendwo ein bisschen, finde ich. Ja, und gerade Schweden, die es vielleicht auch so dringend bräuchten, noch so ein Erfolgserlebnis, auch auf Papier, sage ich mal wirklich, dass man sagt, hier, was ich, vielleicht hätte sie ja sogar die kleine Kugel gewonnen. Das ist ja für den Verband auch enorm wichtig und für Sponsoren, aber so steht eben nur in Anführungsstrichen die zwei zweiten Plätze da. Ja, aber nichts wirklich auf der Habenseite, sage ich mal. Und, oder auch für den finnischen Verband. Und
Ja.
das hätte man wirklich, also selbst im Nachhinein, also ich glaube, wenn man es gewollt hätte, hätte man das auch nochmal ändern können. Und dann hätte man es ja gleich für nächstes Jahr so übernehmen können. Oder die machen es ja eh
Ja.
jedes Jahr anders. Deswegen wäre das ja jetzt auch nicht so ein Ding gewesen, okay, wenn wir es jetzt einmal machen, müssen wir es immer machen. Es wird ja nächstes Jahr eh wieder anders gehandhabt.
Das ist echt ein bisschen schade, weil so Planica ist ja so der große Saisonabschluss, das große Skifliegen. Da schalten sicherlich auch Leute ein, die jetzt nicht so sehr
Genau.
Skispringen verfolgen. Und wenn die dann sehen, okay, da sind überhaupt nur 15 Springerinnen,
Sind sie
aber
ja
es
nicht
sind
mal
auch,
mehr.
genau, aber es sind auch gar nicht die Besten im Skifliegen eigentlich. Also, weiß ich nicht, ist einfach, Keine
Ja.
gute, oder es hätte bessere Werbung gegeben, finde ich, wenn man das
Und für die
angepasst hätte.
Jury wäre es ja auch noch einfacher gewesen, wenn du die besten 15 wirklich von dem Wochenende nimmst, auch mit der Lupenwahl. Weil jetzt hast du ja auch vielleicht welche dabei, die nicht ganz mithalten können, mit denen, die jetzt auch gar nicht dabei sind oder mit den besten Skifliegerinnen. Da wird es ja noch schwieriger, da die richtige Lupenwahl zu bestimmen. Also jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, klar, man ist immer schlauer und ich bin auch ehrlich, ich habe mich jetzt nicht zu 100% damit befasst, wer jetzt eigentlich nach Planitzer darf. Hätte man wirklich sagen müssen, nach dem Wochenende nimmt man die besten 15 vom Skifliegen.
Ja, also ich glaube, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr fällt
Umso
einem auch
schlimmer
auf. Ja,
wird's. Umso mehr tut
das
mir
hat.
leid für Schweden und also für die
Ja.
Frieda, weil sie hat ja auch schon genug, sage ich mal, Rückschläge. Und Mensch, das wäre
Ja.
doch eine tolle Sache gewesen. Und auch wenn du jetzt noch sagst, die Norwegerin, die nun wirklich gerade die Opset auch,
Ja.
ja nun auch schon sämtliche Rekorde, sage ich mal, da in Vikersund geflogen ist oder vorgelegt hat, ja, für die ist natürlich auch sehr,
Es.
sehr bitter.
Dann ist es halt wirklich ein blöder Satz im Reglement, der das Ganze wirklich kaputt macht und worauf, also ich bin mir sicher, dass sie sich auf den berufen werden, egal was die Teams oder einzelne Springerinnen da an Anfragen stellen. Es wird immer darauf verwiesen werden, hier lest es nach, da steht es drin. Das ist so schade. Wenn der
Wenn sie
Satz
immer
nicht im
mal so
Reglement.
konsequent gewesen wären. Also wenn sie
Ja,
immer mal so konsequent sein würden
genau.
mit ihrem
Ja.
Reglement.
Ja. Wenn dieser eine Satz nicht im Reglement steht, dann hättest du auch ja als jetzt, sagen wir mal, anklagende Partei eine ganz andere Verhandlungsbasis. Aber so ist es halt extrem schwierig.
Und zumal es ja auch wirklich der letzte Wettkampf mit ist. Es ist ja jetzt nicht
Ja.
mitten in der Saison, wo man vielleicht auch noch irgendeinen Wettkampf oder irgendein Ergebnis verfälscht. Oder man sagt, okay, dann kommt es halt in die Gesamtwertung vielleicht nicht rein, weil man das anders gemacht hat, sondern nur in die Skiflug-Gesamtwertung. Ich glaube, da könnte auch jeder mitleben. Aber im
Ja.
Endeffekt machen sie ja, werden sie ja noch die bestraft, die jetzt vielleicht wirklich am Ende der Saison nochmal so auftauen und richtig gut sind, werden ja jetzt noch bestraft, weil da hätten es vielleicht einige durch einen Wettkampf dann noch reingeschafft, die besten 15. Klar, bei den Männern machen es auch am letzten Tag die besten 30, aber meistens sind es dann auch wirklich die besten 30. Aber 15 ist schon
Ja.
nochmal ein bisschen härter.
Ja. Ja, schade. Ist wirklich
Eine Petition ist jetzt auch zu spät.
ja. Aber wir können ja sagen, Gott sei Dank ist das so ein bisschen der einzige Wermutstropfen, weil ansonsten können wir, glaube ich, unter das Frauenskifliegen in Vikersund erstmal ein wirklich sehr, sehr positives Fazit ziehen, dass es wirklich großen Spaß gemacht hat und tolle Werbung für diesen Sport war.
Ist dein Garten stark klar für den Frühling? Bei Action gehen Qualität und der niedrigste Preis Hand in Hand. Zum Beispiel eine Gartenleuchte 40 cm nur 78 Cent oder eine Gartentouch-Schaufel nur 77 Cent. Entdecke jetzt alle Gartenprodukte in unseren Filialen und in der Action-App. Action. Kleine Preise, große Freude.
Schauen wir auf das, was bei den Männern passiert ist. Und da ging es ja am Donnerstag gleich mal mit einem richtigen Schocker los. Ich weiß nicht, ob ihr das Video oder die Videos gesehen habt von Italiener Andrea Camprega, den es wirklich richtig böse zerbröselt hat am Vorbau. Der hatte im ersten Flug, den er absolviert hat, schon große Schwierigkeiten, konnte den quasi noch notlanden. Aber im zweiten ist er dann wirklich heftigst auf den Hang aufgeschlagen, dass man sich da große Sorgen um ihn machen musste. Deswegen steigen wir damit gleich mal ein. Die Lea hat gefragt, wie geht's ihm? Ich hatte witzigerweise vorhin noch Kontakt mit ihm. Ich kenne ihn aus Planica letztes Jahr, wo er seine Karriere beendet hatte. Er hat gesagt, ja, ein bisschen zerbeult, aber soweit gut. Er kann jetzt auch bald nach Hause. Von daher ist er da ganz glimpflich davon gekommen. Also, wenn man diese Bilder sieht, würde man nicht denken, dass er sich da nur eine Rippe gebrochen hat, sondern, also, wenn ihr das vertragen könnt, schaut es euch an. Ansonsten lasst es bitte. Es ist wirklich furchterregend gewesen, was ihm da passiert ist. Und war das beste Zeugnis dafür, wie gefährlich eben dieser Sport auch sein kann. Es war aber nicht der einzige Sturz, den wir gesehen haben, denn gestern in dieser dann schlussendlich abgebrochenen Quali, weiß ich nicht, ob ihr die gesehen habt, hat es ja auch Kacper Tomaszak erwischt, die große polnische Hoffnung, allerdings leider bei einem eigenen Fehler. Der ist gelandet und hatte dann nicht mehr den nötigen Fokus bei der Ausfahrt und ist dann unten im Radius gestürzt. Hat sich wohl keine Verletzungen zugezogen, wird aber wohl auch nicht in Planica an den Start gehen, was, ja, wenn man ihn auch fliegen gesehen hat, mit Sicherheit die weiseste Entscheidung wäre, weil da muss man sagen, da war er einfach noch nicht so weit. Wir haben aber nur einen Wettkampf gesehen, denn nicht nur die Quali wurde gestern abgebrochen, sondern auch das Fliegen wurde abgesagt. Also die zweite Tageshälfte in Vikersund gestern wirklich zum Vergessen, muss man leider sagen. Somit bleibt uns nur ein Wettkampf, den Stefan Embacher gewonnen hat. Er feiert seinen ersten Weltcupsieg vor Tomofumi Naito. Stichwort Flugspezialist. Vielleicht haben wir da wieder einen gefunden. Daniel muss schon lachen.
Ja, der ist so super auf der Flugschanze. Also unglaublich. Ist ja auch die größte Weite geflogen am ganzen Wochenende mit 240 Metern, wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe oder wen vergessen habe.
Genau, es gab den
Also.
Rodler von Domen Preons, aber der ist ja nicht gestanden gewesen, genau, ja.
Genau, also super gut, wirklich.
Also eine kleine, also er hat sich jetzt in kurzer Zeit wirklich schon einen Legendenstatus
Ja.
aufgebaut, muss man wirklich sagen. Und Dritter wurde Johan André Forfang, das nächste Podium dann für die Norweger. Ja. Lass uns mit dem Sieger anfangen. Stefan Embacher, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das langsam mal Zeit wurde. Der Kerl war so oft dran, man musste schon so ein bisschen die Befürchtung haben, dass er sich vielleicht das Jan-Höll-Syndrom eingefangen hat und dann gerne mal am Sieg vorbeispringt. Aber Daniel, wie er das Fliegen gewonnen hat am Samstag, das war schon wirklich tolle Leistung von ihm.
Ja, auf jeden Fall. Also, wir hatten ihn ja auch schon mal, also, wie du gesagt hast, es wurde Zeit, dass er jetzt mal einen Weltcup gewinnt. Und das hatte sich ja auch so ein kleines bisschen angedeutet, weil ich meine, es war am Kulm. Da hatte er ja auch, ist er ja auch Zweiter geworden hinter Domen Preots. Und da waren die Abstände ja auch schon so riesig, dass Domen Preots einen großen Vorsprung vor Stefan Embacher hatte. Aber Stefan Embacher auch mit Abstand der beste Flieger war, wenn es halt Domen Preots nicht gegeben hätte. Von daher, ja, passt es einfach, dass es jetzt auf einer Skiflugschanze auch passiert ist.
Bei ihm finde ich, Uli, auch erstaunlich, diese Lernkurve. Er war ja letzte Saison, als er es dann durfte, ja auch schon schief liegen. Da hat man dann schon noch gemerkt, okay, es fehlt noch ein bisschen was, aber wie der sich jetzt, also in allen Skiflugveranstaltungen gezeigt hat, dieses Jahr wirklich sehr, sehr stark.
Ja, auf jeden Fall. Aber das sieht man irgendwie bei allen Österreichern fast, die Jungen, was die für eine Entwicklungskurve nehmen. Das ist schon sehr überraschend. Ich glaube, wenn es dann aber einmal läuft, funktioniert, und das war ja dann beim, ich würde sagen, also kannst du mich gerne verbessern. Naja, für Schanzone war ja auch schon super gut. Also richtig nochmal in Oberstdorf, wo man vielleicht so gedacht hätte, er holt den Skiflug-Weltmeistertitel. Da hat er vielleicht auch noch ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Da war er vielleicht noch nicht ganz so weit, dann vielleicht ein bisschen die Erfahrung gefehlt, und selbst bei den Olympischen Spielen hätte man ihn ja fast zutrauen können, dass er irgendwo Einzelgold geholt. Ja, er war jetzt dran, wie ich schon gesagt habe. Er war jetzt auch, sage ich mal, der beste Skiflieger, obwohl ich denke, beim Dom Preots haben sie ein bisschen auch verzockt sich mit der Lukenwahl und hatte dann eben noch diese kleine Ecke drin, wo es nicht ganz so funktioniert hat. Aber irgendwann sind eben auch mal andere dran, und ja, ich denke, vor ihm liegt eine große Zukunft. Wenn da jetzt nicht was ganz Unerwartetes dazwischen kommt, wird das, glaube ich, ja, wo sie schon wieder drauf bauen können. Und das ist ja das Erstaunliche, vielleicht auch ein bisschen Erschreckende für die Konkurrenz, dass da einer nach dem anderen kommt und dann wirklich auch so dominant, also nicht nur einfach so ein bisschen mitspringt, sondern gleich ganz vorne mit dabei ist und auch dann gleich so weit vorne. Und ja, als wenn es so selbstverständlich wäre.
Das zeigt sich auch in der Breite wieder. Also auch ein Jonas Schuster ist ja wieder, hat wieder ein tolles Wochenende gehabt, 237 Meter Hausrekord geflogen. Auch ein Markus Müller, der ja jetzt Jan Höll quasi für den Rest der Saison ersetzt, hat es auch, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht. Also es funktioniert einfach. Und Embacher, Stichwort Skiflug-Weltcup, liegt jetzt in der Wertung vorne. 15 Punkte Vorsprung auf Domen Preots und Johan André Forfang ist Dritter mit 120 Punkten. Also muss man ja schon sagen, das könnte ein sehr, sehr spannender Zweikampf werden in Planica diese Woche. Also
Nicht, dass wieder ein
wer?
eigener Slowene in Dom, wie damals bei Peter Preetz oder
Oh
Juri Trebisch. Aber
je!
ich denke mal, das könnte der Domen auch verkraften, glaube ich, nach dem, was er gewonnen hat. Klar, jetzt steht sein Rekord auf dem Spiel. Ich glaube fast, dass er es nicht mehr schafft. Da war natürlich seit dem Lahti-Wochenende so ein bisschen der Wurm drinne für den Domen. Ja, ich glaube, die zwei Einzelsiege braucht er ja noch, um überhaupt gleichzuziehen. Jetzt fehlt ja eh schon
Genau.
ein Wettkampf.
Ja.
Mal sehen, ob Planitzer noch irgendwie das schafft, einen Durchgang irgendwo mit reinzuprügeln. Zuzutrauen würde ich es, weil sie bestimmt das auch wollen, aber irgendwie bleibt er bei der 13 gerade hängen mit viel, ja, auch vielleicht viel Pech und ein bisschen Ungeschick, und es läuft gerade nicht so zusammen, wie es davor zu laufen ist. Und selbst den Punkterekord, wo wir ja alle gedacht haben, den schafft er, der ist ja eigentlich auch schon weg. Vielleicht hat er da auch manchmal zu viel dann doch drüber nachgedacht. Das muss man gucken, wie ehrlich er, vielleicht wollte er das dann auch noch so unbedingt haben, was ich aber verstehen kann, weil er wird selber wissen, die Position, ob man das nochmal so reinkommt, dass er wirklich 15 Weltcupsiege sammeln kann oder 16. Ich hätte schon gedacht, dass er allein Rekordhalter wird, aber es bleibt ja wenigstens eine Familie.
Er will es ja jetzt auch merken, dass die anderen, obwohl er sie die bisherige Saison so dominiert hat, dann wieder aufgeschlossen haben. Also logisch, dass er dann alles hätte mitnehmen wollen. Spannende Frage, die uns EK-05 geschrieben hat, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt dreimal in Folge einen erstmaligen Weltcupsieger haben, ob es das schon mal gab. Ich habe mich natürlich in die Archive gestürzt. Was würdet ihr tippen? Hat es das schon mal gegeben? Und falls ja, wie oft?
Also hintereinander weg, drei verschiedene.
Genau. Drei Springen in Folge und drei Springer, die das erste Mal einen Weltcupspringen gewonnen haben.
Ach so, das auch noch. Also die drei haben es erst. Oh, puh.
Ja.
Das glaube ich fast nicht. Also, dass es drei verschiedene Sieger gab, das glaube ich schon. Aber wirklich, dass dann noch drei verschiedene, also die das erste Mal überhaupt im Weltcup, kann man ja noch fast sagen, die noch über 30 waren, war ja auch noch fast. Nee, ich glaube, das gab es noch nicht.
Daniel, was sagt dir dein Gefühl als leidenschaftlicher Historiker?
Also drei verschiedene Springer, die zum ersten Mal hintereinander den Gesamtweltcup gewonnen haben, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es das schon mal
Nee,
gegeben
es
hat.
geht um den
Aber
Gesamtweltcup, um
es geht um
einzuspringen.
einzelne Weltcup-Springen.
Also es war doch erst der Gregor de Schwanden, glaube ich, oder, Luis? Dann war
Genau,
es
De
der
Schwanden, Naito,
Nein,
Tomofumi und
genau.
dann
Und
Embarrass
dann jetzt
angefangen.
Embarrass, ob es das so gab,
Genau,
stimmt.
das war die Frage, ja.
Sorry. Ja, gut, das halte ich auch für unwahrscheinlicher, tatsächlich. Aber nur vom Gefühl her.
So eine
Also.
Frage hätte ich mir gar nicht gestellt.
Nee.
Also war ja schön, dass die über 30, das war ja schon so am Oslo, das war ja schon ein prickelndes Wochenende.
Ich fand die Frage super. Mir hat die Recherche auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht so einfach war. Jetzt auch, ich habe jetzt die Zählweise verloren, 44, 45 Weltcup-Saisons durchzugehen. Vielleicht sind es jetzt auch 46. Aber ich bin fündig geworden. Das ist jetzt wenn ich nichts übersehen habe, dafür übernehme ich keine Garantie. Aber nach meiner Zählung ist es tatsächlich der siebte Fall. Ging los in der ersten Saison 79, 80. Das hätte man vielleicht sogar vermuten können, dass es zu Beginn
Gut.
vielleicht mal den
Ja,
Fall
gut,
gab.
ja.
Stimmt.
In der
Und
Saison
stimmt.
war es sogar dreimal der Fall,
Ja, gut,
dass
das ist ja. Das ist jetzt wie, wenn man mal sagt, in 20 Jahren gab es schon mal so viele Skiflugrekorde an einem Wochenende persönlich, best von den Frauen.
ja.
Ja.
Ja. Dann in der Saison 80, 81, also in der zweiten
Ja, gut, das ist
Saison.
auch noch mal fast logisch.
Genau. Dann eine Pause bis zur Saison 88, 89. Das war dann auch der Fall, wo erstmals ein deutscher Springer mit beteiligt war, der das Ganze eingeleitet hat. Dieter Thoma, Risto Laukkonen aus Finnland und ein Herr namens Jan Boklöv. Das war die Saison. In der DDR gab es auch einen Fall, das war Jochen Danneberg gleich in der ersten Saison. Da hat Toni Innauer das erste Weltcup-Springen gewonnen in Cortina d'Ampezzo seinerzeit. Dann Jochen Danneberg den Tourneeauftakt in Oberstdorf und Hubert Neuper aus Österreich in Garmisch-Partenkirchen. Und dann hat es tatsächlich bis zum Jahr 2019 gedauert, bis es den nächsten Fall gab, nämlich bei den Frauen. Da gab es drei erstmalige österreichische Siege, nämlich Chiara, damals hieß sie noch Hölzel, Sarah Marita Kramer und Eva Pinkelnick. Und jetzt eben die Herren der Schwanden, Naito und Embacher.
Ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe jetzt gedacht nur an die Männer. Also da hätte ich sogar bei den Frauen jetzt noch mehr getippt, muss ich sagen, weil es ja auch mal einen Anfang gab. Und dann habe ich, glaube ich, zu sehr nur an die letzten 15, 20 Jahre gedacht und gar nicht so, dass ja mal, wie gesagt, den anderen, ich glaube, da war ich
Ja.
zu, habe ich zu weit, zu wenig zurückgedacht. Da habe ich, glaube ich, nur die letzten 20 Jahre so für mich im Kopf gehabt.
Den Frauen hat es mich ehrlicherweise überrascht, dass es den Fall gab, weil wir auch so viele Siegesserien hatten. Also wenn man sich erinnert, Takanashi hat dominiert, Sarah Hendrickson ganz zu Beginn, wir hatten Maren Lundby, jetzt Nika Preuz,
Ja, wenn
Sarah
kommt das
Marita
vielleicht mal noch
Kramer.
eher.
Ja.
Das ist,
Und den COC jetzt von damals habe ich nicht durchgeguckt, Uli, weil es ja um Weltcup-Springen ging.
alles gut,
Vielleicht
alles gut.
hätten wir da noch was gefunden.
Ja, oft waren ja auch die Annette Sagen war ja auch so dominant, muss man ja auch sagen, über Jahre hinweg. Daniela Raschko, dann habe ich immer
Ja.
mal mitgemischt. Also ich glaube, da wird es auch nicht so leicht, also da wirklich das
Ja,
hintereinander zu finden.
das ist was für die Frühlingspause, das ziehe ich mir dann mal rein.
Nee, du musst noch was anderes machen. Du musst noch mit den slowenischen Medaillen, ob die Preots mehr gewonnen haben
Ach
oder
so,
genauso.
ja.
Das
Ja,
ist deine
stimmt.
Frühlingsaufgabe.
Auch das, ja. Okay, kommt auf die To-Do-Liste,
Nee,
alles
kommen wir
klar.
mal zurück wieder. Ja, also interessante Frage. Hätte ich mir ja jetzt gar nicht so im Kopf gemacht, aber ich fand auch, Skifliegen war trotzdem wieder toll anzuschauen und auch mal wieder andere Namen mit vorne. Ja, das war eigentlich gut und gerade auch hier Antti Aalto, der seine Form irgendwie bestätigt, dass es nicht nur so Eintagsfliegen waren, sondern irgendwie auf jeder Schanze er jetzt mit vorne dabei ist.
Ja, die Finnen lassen uns in diesem Podcast nicht so recht los, Daniel. An der Stelle nochmal danke, dass du mir dein ganzes Material rüber geschickt hast für die letzte Folge. Da haben wir das ja nochmal, oder war es die vorletzte? Es war die vorletzte. Nochmal noch ein bisschen aufgearbeitet. Und du als derjenige unter uns, der den Softspot für die Finnen mit eingebracht hat, will, glaube ich, aktuell ganz zufrieden sein, wie es bei denen läuft.
Ja, total gut auf jeden Fall. Also, ihr habt das ja auch toll besprochen, dass es da trotzdem noch ziemlich knirscht, aber umso schöner, dass sie da solche Ergebnisse abliefern, wie sie es momentan machen. Und ja, Anti-Alto macht wirklich sehr viel Spaß, gerade dem zuzuschauen.
Denk mal, das gleiche Fazit können wir auch für die Norweger ausstellen, denn mit dem dritten Platz von Johan André Forfang war es ja noch nicht getan, denn auch mannschaftlich sah das ziemlich gut aus, Daniel.
Ja, Isaac Andreas Langmo, Vierter geworden noch, Marius Lindvik auch Achter, hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht so mitgerechnet, dass die Norweger dann nochmal zu Hause in Vikersund so ein Ergebnis abreißen.
Und ich glaube auch, hätte es einen zweiten Wettkampf gegeben, hätte ich den Langmo, glaube ich, also den Andreas noch ein bisschen weiter vorne gesehen, weil er war knapp dran und der ist aber so stabil, so sicher geflogen, also den hatte ich schon in Top 3 so für mich dann, sag ich mal, gewettet. Und da war natürlich noch auch, denke ich mal, für euch alle auch die größte Überraschung auf Platz 13.
Aber wirklich.
Ja, also was der abgerissen hat, gerade ja, in der zweiten Weite mit 235,5, der liebe Hector, das war schon Wahnsinn. Und da hat ja nicht viel gefehlt, dass er sogar vielleicht Top 10 schafft.
Ja, und das muss man sagen, der junge Mann hat ja noch gar nicht so viel Skiflug-Erfahrung. Also er hat in Planica letztes Jahr erst debütiert, ist da gleich bei seinem ersten Flug über die 200 gesegelt und hat jetzt die Slowakei ganz schön weit nach vorne gebracht, was das Nationenranking anging. Also wenn wir vor am Kulm haben wir bei Ilja Mesjanić geschwärmt, der Kasachstan so weit nach vorne gebracht hat. Es kommt Hector Kapustik für die Slowakei an und bringt sie an Italien, Frankreich, der Ukraine, Estland, Kanada, Kasachstan, Bulgarien, der Türkei, Schweden und Südkorea vorbei. Also das ist mal ein ganz schöner Flug in der Rangliste, den er da
Und dann
hingelegt
fehlt
hat.
ihnen ja jetzt ein Wettkampf, weil ich denke, er wäre auch am nächsten Tag wieder so, denke ich mal, Top 15 geflogen. Und den Landesrekord, den hat er ja jetzt auch, denke ich, erstmal für eine ganze Weile inne, beziehungsweise kann vielleicht noch einen Plan zu verbessern, aber so viel weiter geht es ja dann auch nicht mehr. Also er muss schon noch so viel zusammenpassen, dass es noch so viel weitergeht, ne? Ja, war toll mit anzusehen und schön, ja, dass man jetzt auch am Schluss der Saison noch dann doch noch mal andere Namen liest und ja, einfach andere noch mal so ein bisschen mehr in Erscheinung treten. Und auch aus deutscher Sicht muss ich sagen, Andy Wellinger und Karl Geiger haben sich da super verkauft. Der Andy Wellinger hat ja gerade im ersten, in der Quali gar nicht so überzeugt, aber dann im Wettkampf, muss man echt sagen, wie er sich da reingesteigert hat wieder. Aber Vikersund liegt ihn, glaube ich. Ich meine, er hat auch schon mal was ganz Großes verloren, aber hat ich glaube, es war letztes Jahr, hat er da nicht die War Air sogar gewonnen.
Die
Genau,
Roy,
ja.
genau, der hat er gewonnen und
Also Vikersund
damals,
liegt ihn irgendwie. Also er hat da
ja,
schon mal viel verloren, aber er hat es auch schon gewonnen. Und ja,
die
ich glaube, die
Abbruch-Roy, er hat er
beiden,
verloren da, ja, genau.
genau, mit ganz wenig Punkten. Und ich glaube, ja, die sind jetzt so in ihrer Form und es liegt ihnen gerade. Und vielleicht, ich denke auch Planitzer, jetzt können sie ja eh nichts mehr verlieren und jetzt passt es irgendwie.
Und auch das Wort Lernkurve fällt heute sehr oft, aber ich benutze es gerne an der Stelle nochmal. Auch drei weitere Namen haben ja da ordentlich Meter gesammelt. Philipp Raimund ist auch persönliche Bestweite geflogen und auch die beiden Jungs aus der B-Mannschaft, Ben Bayer und Luca Roth. Ben Bayer das erste Mal über 200 Meter. Auch in der Quali und Luca Roth sogar 220 Meter geflogen. Also auch da kann man aus deutscher Sicht, glaube ich, ganz zufrieden sein. Wir haben noch eine Zuschrift bekommen auf Spotify von Kamil. Ich nehme jetzt mal an, dass der werte Kamil aus Polen kommt. Er stellt nämlich auch die Frage zu einer polnischen Personale, nämlich was wir von der möglichen Kandidatur von Grzegorz Sobczyk als neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft halten. Für alle, die jetzt mit dem Namen nichts anfangen können, das ist der Privattrainer von Wladimir Sograwski. Wie finden wir das? Jemanden, der vor geraumer Zeit an das Team angedockt hat, als deutscher Nationaltrainer. Daniel, was würdest du davon halten?
Ich hatte das auch gelesen und kenne ihn jetzt nicht zu gut, war aber mein erster Impuls war so ein kleines bisschen Skepsis erstmal, weil ja, ich so gefühlsmäßig gar nicht so richtig ihn gar nicht so richtig einschätzen kann. Ob jemand, der jahrelang Wladimir Zografski trainiert hat, hört sich jetzt ein bisschen negativer an, das soll es gar nicht, wirklich derjenige ist, der die deutsche Mannschaft da irgendwie gut auf den Weg für die nächsten Jahre bringen kann. Weil ich kann es nicht einschätzen, wie gut er auch gerade so mit jüngeren Athleten trainieren kann, wie gut er mit so einer richtigen Mannschaft trainieren kann, wenn er vorher so auf einen ganz speziellen Athleten, der eine super Lernkurve in den letzten Jahren, um das auch nochmal zu sagen, hingelegt hat, vollzogen hat, gut auf Spur gebracht hat, wie gut er das bei so einer ja immer noch großen Skisprungnation wie Deutschland irgendwie beweisen kann. Ich tue mich da ein kleines bisschen schwer.
Was man zu seiner Vita vielleicht noch dazu sagen sollte, er war nach seiner wenig erfolgreichen Skisprungkarriere dann selbst jahrelang im polnischen Trainerstab auch, also als Assistenztrainer, unter anderem bei Thomas Thurnbichler auch, der jetzt deutscher B-Team-Trainer ist. Und Thurnbichler selbst hat gesagt, dass der Nachfolger bereits feststeht. Bei den Kollegen von TVP Sport hat er das gesagt und dass er zu gegebener Zeit verkündet wird, was sich jetzt für mich so danach anhört. Also er selber wird es schon mal nicht, weil ansonsten hätte er so eine Aussage nicht getätigt.
Also ich tue mich mit der Personalie auch ein bisschen schwer. Ist für mich auch so ein bisschen eine Unbekannte, muss ich auch sagen. Der Name jetzt auch, glaube ich, gar nicht so auf Anhieb gleich was gesagt wie andere Namen. Ich denke mal, Sie haben vielleicht auch ihn gewählt, weil er jetzt eben auch schon nah dran war. Sie waren ja ein Team so ein bisschen gefühlt. Vielleicht haben auch die Athleten gesagt, mit dem würden sie super zurechtkommen. Kann ja auch sein, weil sie jetzt ja viel miteinander gemacht haben, dass sie ihn einfach schon kennen und er auch in den Strukturen drin ist, wie der DSV arbeitet, wie natürlich eine A-Mannschaft auch mit Material und dies und das umgegangen wird. Andererseits hätte ich gedacht, es kommen andere, vielleicht wie ein Alexander Stöckel, hatte ich so ein bisschen für mich auf dem Schirm, dass der vielleicht das übernimmt. Oder ja, ich hatte mal, mir fällt jetzt keiner ein, aber Luis, dir fällt bestimmt auch noch einer, wo ich sage, ja, das hätten wir jetzt vielleicht eher gesagt, dass der vielleicht Trainer wird. Und ja, aber vielleicht ist es ja auch mal gut, dass nicht so ein großer Name dann erstmal über den deutschen Team schwebt. Man vielleicht mit der Erwartungshaltung auch ein bisschen vielleicht nicht ganz so hoch geht, wie wenn vielleicht jetzt, also so geht es mir persönlich, wenn jetzt Alex Stöckel das Team übernehmen würde. Und vielleicht ist das auch mal ganz gut. Man sieht es ja auch manchmal beim Fußball, dass irgendwelche Trainer kommen, wo man eigentlich nichts erwartet und die haben jetzt die beste Mannschaft mit draus geformt. Also von daher, vielleicht haben sie schon so, also wenn er es wird, muss ich ja auch sagen, das ist ja jetzt, glaube ich, auch noch eine
Genau,
Vermutung.
konjunktiv, ja.
Genau, dass sie vielleicht gemerkt haben, er kann gut mit den Athleten zusammenarbeiten, die eben gerade dort sind. Und dass sie sich deswegen vielleicht entschieden haben für ihn,
Also
wenn er es wird.
für mich war der Name Alex Stöckel noch nie drin in dieser Trainerdiskussion, weil der zu keinem Zeitpunkt irgendwie mal gefallen ist, schon im Herbst nicht, als Horngacher seine Entscheidung bekannt gegeben hat und dann auch nicht im Zusammenhang mit Olympia, weil da hieß es ja von Horst Hüttl, der ja maßgeblich die Entscheidung treffen wird, dass der neue Trainer bereits auf dem Trainerturm steht bei Olympia.
Aber es wird ja immer viel erzählt, Luis. Es kann ja auch eine Fährte sein, dass man nicht weiter spekuliert. Da würde ich jetzt gar nichts auf solche Aussagen wirklich Wert legen. Vielleicht ist es ja auch ein gutes Ablenkungsmanöver. Also,
Also
weil
die hätte
irgendwas
ich
musste er
dann.
sagen und Sie haben ihn ja so gelöchert, irgendwas musste er sagen. Also deswegen, mir fiel er nur ein, weil er halt jahrelang die Norweger erfolgreich trainiert hat und die Deutschen ja gerne zu Österreichern auch tendieren. Und ich glaube, er auch aktuell nirgendwo Trainer ist. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt das nochmal machen möchte.
Stimmt, ja.
Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht haben Sie auch mal mit ihm geredet. Ich denke mal, Sie werden auch, wenn dann der Trainer bekannt gegeben wird, werden Sie vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, wie die Trainersuche verlaufen ist und wie es dazu kam. Ich denke einfach, dass die, naja, das Zusammenspiel vielleicht schon zwischen denen passt, was ich jetzt schon gesagt habe.
Das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, definitiv. Ich rechne fest damit, dass die Entscheidung vielleicht in Planitza am letzten Tag irgendwie bekannt gegeben wird. Vielleicht möchte man da auch noch einen ordentlichen Abschied feiern. Ansonsten ist klassischerweise in der ersten Aprilwoche immer die DSV-Trainerklausur. Spätestens da werden wir es dann erfahren, ganz sicher. Ja, der Name Kamil deutet darauf hin, dass es sich um jemanden aus Polen handelt. Wenn du tatsächlich aus Polen kommst, schöne Grüße und vielen Dank, dass du uns zuhörst. Sehr, sehr cool. Wollen wir noch was zum Abschneiden der Polen sagen oder wollen wir es dabei belassen, dass nur Alexander Snitschow 4 magere Pünktchen geholt hat und der Rest ansonsten unsichtbar war?
Ja, so wie es eigentlich die ganze Zeit war. Man hat zwar zwischendurch immer gedacht, so Lichtblicke, sage ich mal, auch, sag ich mal, Schüler. Der Quali-Sprung war jetzt nicht so verkehrt mit 208 Metern. Aber ja, sie müssen einfach umdenken. Man hat zwar vielleicht am Anfang der Saison mal gesagt, so ein bisschen schaffen es vielleicht doch nochmal die Bekannten. Und jetzt muss man natürlich ausklammern den Kasper Tomalik, der natürlich laut Dings Olympia haben sie ja fast alles abgeräumt. Also da können sich ja die Polen nicht beschweren. Vergisst man jetzt ja vielleicht manchmal ein bisschen den Kontext, aber einer alleine wird auch nicht die Mannschaft oder den Druck tragen. Und er muss es auch erstmal bestätigen. Also der Verband hat sich, glaube ich, mit ihm sehr gut aus der Affäre gerettet und hat was nachzuweisen. Und andere Nationen hätten sich gefreut. Also die Polen haben ja mehr gewonnen als andere Nationen, wo man es vermutet hätte. Muss man ja auch mal ehrlich sagen, aber Kugel Mirza jetzt ja fast auch schon durch die Lappen wieder gegangen, weil es halt einfach so schnelllebig ist und man dann doch das ganze gesamte Team sieht. Und wenn er dann nicht mal dabei ist, dann geht es halt auch mal schnell, dass man das vergisst, dass sie ja diesen Achtungserfolg bei Olympia hatten. Und auch die Frauen bei der Junioren-Weltmeisterschaft, dass da vielleicht mal endlich was nachkommt, auch im Frauenbereich. Aber es wird trotzdem verdammt schwer. Also sie müssen jetzt einfach wirklich mal Neustart wagen und anfangen. Und vielleicht ist dann auch gut, dass manche jetzt aufhören von den Älteren, ohne ihnen zu nahe treten wollen, weil die haben für Polen alles gewonnen. Aber vielleicht wird es dann auch mal Zeit, dass da jetzt so der Umbruch endlich stattfindet.
So ist es. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel auf das Vikersund-Wochenende drauf. Natürlich nicht ohne noch Adlerinnen und Adler der Woche auszuzeichnen. Wir haben eine Zuschrift bekommen, nämlich von der lieben Kaya, die sich für Ingvild Midskogen ausgesprochen hat. Wäre das ein Vorschlag, den wir abnicken?
Ich nicke.
Ja.
Daniel tut das auch. Okay,
Dem
dann
wird genickt.
sehr gut. Dann geben wir ihn an sie, war ja auch die jüngste Teilnehmerin beim Skifliegen, die ist ja im Dezember erst 18 geworden, also von daher wirklich tolle
Genau richtig
Leistung, die sie
Geburtstag
da.
gehabt. Also genau noch rechtzeitig.
Ja, das stimmt. 220 Meter ist ihre persönliche Bestweite, wenn mich jetzt nicht alles so. Ich habe den Überblick in den Aufzeichnungen verloren, aber sollte hinkommen.
Hat
Ja,
sie
und
es auf
Kinder
jeden
bei
Fall
den
verdient.
hundertprozentig, bei den Männern. Wollen wir ihn auszeichnen, obwohl wir ihn schon genannt haben, den Hector?
Ja, sorry, aber
Ja.
ich muss ihn trotzdem erwähnen, weil das ja schon was sehr Besonderes ist aus so einem kleinen Land und
Ja.
auch sehr überraschend kam, jedenfalls für mich.
Ja, total. Dann machen wir das doch. Super. Zwei junge, aufstrebende Namen, also die wir dann genannt haben. Gut, es geht jetzt zum allerletzten Akt in dieser Saison zum Skifliegen nach Planica am Donnerstag, 8 und 10 Uhr Quali, beziehungsweise Training und Quali Männer. Freitag, 9 Uhr Training der Frauen, ganz wichtig, live mitverfolgen, wenn ihr könnt. 15 Uhr Wettkampf Männer. Samstag, 9:30 Uhr Teamfliegen der Männer. 15 Uhr das erste Skifliegen der Frauen und am Sonntag dann um 10 Uhr nach vorheriger Zeitumstellung, hurra, das Abschlussfliegen der Männer. Dass das Programm Planica muss man, glaube ich, niemandem mehr erklären, ist lang und weit ein Begriff. Deswegen würde ich sagen, machen wir den Laden dicht für diese Woche. Hat mir großen Spaß gemacht, mit euch auf das Wochenende in Vikersund zurückzublicken und all das, was da so passiert ist. Deswegen vielen lieben Dank, liebe Uli, dass du heute mit dabei warst.
Sehr gerne und ja, vielleicht hören wir uns ja noch mal am Ende der Saison.
Da gehe ich doch fest von aus. Gleicher Dank geht auch an dich, Daniel. Schön, dass du heute dabei warst.
Ja, vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht.
Das kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe, es ging euch da draußen genauso. Viel Spaß noch mit den allerletzten Wettkämpfen in dieser Saison. Hoffentlich ein schönes, spannendes und verletzungsfreies Wochenende in Planica. Und dann hören wir uns zur allerletzten Folge der regulären Saison in der nächsten Woche wieder. Bis dahin gilt, fliegt, soweit es geht.